Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. Heute mal wieder mit dem lieben Peter Hinoyal. Ich begrüße dich, lieber Peter.
Hallo Karl Kirsten, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Toll. Ja, das letzte Mal haben wir über die lieben Pandemiepfunde geredet und wie man die wieder loswerden könnte. Und jetzt haben sich die Fragestellungen tatsächlich konkretisiert. Und zwar wollen wir heute darüber reden, ob Bauchtraining wirklich hilft, Hüftspeck loszuwerden. Wie das ist mit Gewichtsschwankungen, vielleicht auch in den Wechseljahren. Oder durch Wassereinlagerungen, was wiederum auch ein separates Thema sein könnte, weil es natürlich verschiedene Gründe dafür gibt. Das ist so ein grober Leitfaden und wir schauen mal, wo uns das so alles herführt. Womit wollen wir anfangen, Peter?
Dann gehen wir doch der Reihe nach, oder?
Okay.
Sehr gerne.
Wenn ich Bauchtraining mache, richtig intensiv. Das heißt, ich mache Crunches, ich mache vielleicht auch Reverse Crunches und Übungen für die Taille und trotzdem hält sich da hartnäckig mein Hüftspeck. Woran liegt das?
Man hat immer gesagt, es gibt keine lokale Fettverbrennung. Ne? Das heißt, wir können nicht direkt steuern, wo der Körper halt das Fett jetzt herholt, ne? wenn er Energie gewinnen möchte. Und daher kommt aber dieser Urglaube irgendwie, dass man, wenn man jetzt eine bestimmte Körperstelle trainiert, dass man vielleicht dort vermehrt Energie verbraucht. Und ich habe das auch über 20 Jahre lang auch immer so unterrichtet. Es gibt keine lokale Fettverbrennung. Wenn du aber Bauchfett verlieren möchtest, dann haben wir einerseits die Gesamternährung, die wir uns anschauen müssen. Auf der anderen Seite auch die Art des Trainings. Und da kann man halt schon noch viel beeinflussen, weil wenn man mehr Krafttraining macht, eine größere Muskulatur hat, hat man einen erhöhten Stoffwechsel, kann also auch mehr Fett verbrennen, verbrennt 24 Stunden lang mehr Energie und kommt dann irgendwann auch mal in ein Defizit und verliert halt Körperfett. Wo der Körper das verliert, das ist relativ schwierig zu steuern. Zumindest von uns, vom Körper, ist es aber recht eindeutig, wie der das steuert. Ja, es kommt halt ein bisschen darauf an, wie radikal ich da in meiner Diät bin. Also wenn ich sehr, sehr wenig Energie zu mir führe, dann wird der Körper am Anfang natürlich mehr Wasser verlieren, gar nicht so viel Körperfett. Und wenn wir den dann doch zwingen, Fett zu verlieren, dann verliert er es erstmal an unwichtigen Stellen. Ja, das heißt, wir verlieren im Gesicht, werden wir immer schmaler, bei Frauen verschwindet das Dekolleté ein bisschen, das Gesäß wird schmaler, die Beine werden dünner, aber um den Bauchraum, da wo wir es durchs Bauchtraining ja gerne weggehabt hätten, da hält der Körper das dann hartnäckig, weil sich genau dort halt Organe befinden und diese Organe brauchen einen Schutz, die brauchen Wärme, die brauchen Energie und im Körper ist immer eins wichtiger als gut auszusehen, nämlich das Überleben. Ja, das heißt also, wenn ich zu radikal meinen Körper zwinge zu hungern, hält er genau dieses Fett hartnäckig fest und lässt erstmal anderes Fett los. Und wenn wir dann noch viel zu wenig Kalorien zu uns nehmen, kann es auch sein, dass wir dann noch Muskulatur verstoffwechseln, was den Stoffwechsel ja nicht schneller macht, sondern tendenziell eher langsamer. Ja? Das heißt, lokale Fettverbrennung ist sehr, sehr schwierig, aber ich habe vor zwei Jahren mal ein paar Studien in die Hände bekommen. Ich muss mal gucken, ob ich die finde, dann können wir die auch gerne mal verknüpfen. Da ging es darum, um High-Intensity-Intervalltraining im nüchternen Zustand, das heißt in einer Verbindung mit einem Intervallfasten. Und dann hat man gesehen, dass wenn man die Körperpartien, die man dann bewegt, dass zu dem Zeitpunkt da mehr Wärme entsteht. Also dass man halt vielleicht ein bisschen mehr Energiereserven holt aus diesem Bereich der Core-Muskulatur. Und die wurden, glaube ich, gemacht mit einem Assault Bike, also wo man so Arme und Beine gleichzeitig benutzt und mit so Battle Ropes, ne, wo man auch eher diese schwingende Bewegung hat. Ja, und da war die Tendenz dazu, dass man in einer langen nüchternen Phase, also 16, 17, 18 Stunden plus, mehr AMPK aktiviert, das ist ein Enzym, und dass man dann in Verbindung mit einem Intervalltraining halt für den Moment auch mehr lokale Fettverbrennung hat. Das ist aber nicht so eklatant, dass man jetzt sagen würde, ne, wenn du jetzt immer nüchtern trainierst und machst dann genau explizit diese Battle Rope Übung, dass du jetzt dann nur Fett verlierst an der Stelle, aber vermehrt wohl ein bisschen mehr. So, das ist in Summe wahrscheinlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es kommt auf den Gesamtlebensstil an. auf das Gesamttraining, auf die Gesamternährung. Aber so ganz ausschließen, dass wir nicht auch ein bisschen lokal was an Fett verbrennen können, möchte ich nicht. Ne? Weil es gibt ja auch in der Kältetherapie ein paar Zeichen, die dafür die zeigen, wenn wir an bestimmten Punkten mehr Kälte einsetzen, dass der Körper dann auch wieder dort mehr Wärme produziert. Und dann nehme ich auch die Triglyceride, das ist ja das erste Fett, was der Körper dann aus dem subkutanen Fett nimmt, heranzieht, um da Wärme zu erzeugen. Ja, also ganz unmöglich ist es bestimmt nicht, aber das, um das vielleicht mal klarzustellen, wenn ich jetzt dreimal die Woche Crunches mache, wie du so schön gesagt hast, werde ich nicht am Bauch mehr Fett verbrennen. Wenn ich aber große, mehrgelenkige Übungen in mein Training einführe, also Kreuzheben, Kniebeugen oder was wir neulich hatten, ein elektronisches Training an einem elektronischen Zirkel, das den ganzen Körper betrainiert, dann werde ich auch am Bauch Fett verlieren. Nur die Kombination von einer extrem Low-Calorie-Diet, ne, also extrem wenig essen und extrem viel trainieren, wird tendenziell eher dafür sorgen, dass wir Bauchfett behalten.
Okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Wenn dann jemand sagt, ich habe da auch wirklich Gewichtsschwankungen, also macht es Sinn, jeden Tag auf die Waage zu gehen und jede Schwankung überhaupt zu registrieren und für wichtig zu erachten?
Die Frage wäre, das kannst du ja deinen Kundinnen stellen oder hast du bestimmt auch schon mal gestellt, wie oft hat dich denn die Waage glücklich gemacht? Und wenn das eher selten im Jahr ist, dass die Waage mal das anzeigt, was du tatsächlich sehen möchtest, dann würde ich persönlich mir nicht den Tag vermiesen, indem ich mich jeden Tag auf eine blöde Waage stelle. Wenn man jeden Tag morgens schon die Nachrichten guckt, bekommt man schlechte Laune. Wenn man sich morgens davor noch gewogen hat, ich glaube, dann ist der Tag perfekt darauf eingestellt, ein schlechter Tag zu werden. Ja. So, und bei Männern geht das relativ gut, weil Männer tendenziell nicht ganz so stark Wasserschwankungen haben. Bei Frauen ist es auch im Rahmen eines Zyklus und ähnliches halt natürlich echt schwierig, dann zu sagen, okay, diese Waage sagt jetzt genau das, was gerade tatsächlich auch der Stand da der Dinge ist. Auch wenn man mehrere Tage relativ kohlenhydratarm gelebt hat, also weniger Reis, Kartoffeln, Brot, Nudeln und auf Zucker verzichtet hat und dann zum Beispiel am Sonntag morgens mit zwei Marmeladebrötchen startet, dann wird die Waage am Montag etwas zeigen, was dir nicht gefällt. Weil vorher haben wir die Kohlenhydrate rausgenommen, das heißt, der Körper wurde auch animiert, Wasser zu verlieren. Jetzt bekommt er die Kohlenhydrate wieder, wird animiert, wieder Wasser zu speichern. Und das ist nicht wenig pro Gramm Kohlenhydrat. Das heißt, am nächsten Tag wiegst du vielleicht 1-2 Kilo mehr, obwohl du gar nichts wirklich gemacht hast, was dein Körper hätte zum Fetteinlagern getrieben. Aber die erhöhte Wassereinlagerung ist da und die ist halt auf einer normalen Waage einfach nur in Form von Gewicht sichtbar und das ist sehr deprimierend.
Kurze Zwischenfrage, die sich jetzt vielleicht einige Zuhörer stellen. Wieso speichern Kohlenhydrate Wasser?
Die binden das halt an die Zelle, ne? Das heißt, es wird halt in die Muskulatur gepresst und in die Muskulatur gespeichert. Wir haben ein bisschen Wasser in der Zelle, wir haben ein bisschen Wasser außerhalb der Zelle. Und da gehört es aber auch hin, weil Wasser ist und bleibt die wichtigste Transportmatrix, die wir im Körper haben. Das Ding ist nur, dass Wasser halt nicht bewegt wird, wenn wir halt uns nicht bewegen. Wir haben unser Herz, was unser Blut halt transportiert. Das heißt, da spielt Wasser auch wichtig, ne? Weil auch da ist die Basis natürlich Flüssigkeit. Und wir haben die Lymphe, die dafür sorgt, dass halt Flüssigkeit durch den Körper transportiert werden kann. Und die Lymphe kennt nur einen Motor und das ist Bewegung. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt viel Unsinn esse, tendenziell halt Wasser speichere und aber mich nicht bewege, dann bleibt das Wasser halt an Ort und Stelle. Ja, und dann haben wir so ein paar Lymphpunkte halt, ne, so an den Knöcheln, ne, dann haben wir gerne so dicke Füße, dann haben wir oberhalb des Knies, so an den Ansatz der Adduktoren, ne, da ist gerne das Wasser, da hängt es dann. Und wird auch dann verwechselt mit Fett. Da sind Frauen ja dann auch sehr schnell dabei. Wir hatten vorhin das Thema halt, ich muss unbedingt Bauch trainieren. Dann muss ich plötzlich halt den Innenschenkel trainieren, in der Hoffnung, dass ich da plötzlich einen Muskel hinsetze und das Wasser vertreibe. Ne? Mhm. Das ist oft gar kein Fett, das ist tatsächlich oft auch nur ein bisschen Wasser. Ja, wir haben halt diese Punkte, die halt nicht durchschritten werden können. Vor allen Dingen dann, wenn ich nicht liege oder laufe, sondern wenn ich sitze. Weil dann, ich nenne es jetzt mal ganz bildhaft, aber dann habe ich halt tatsächlich einfach mal so zwei Knicke, ne? Im Sprunggelenkenknick, ne? Da sitzt eine Lymphe da drüber, im Kniegelenkenknick, da kommt es nicht durch, in der Hüfte den nächsten Knick, das heißt, die Schwerkraft sorgt dafür, dass alles dann Richtung Unterschenkel, Richtung Waden läuft und da hält sich das Wasser dann hartnäckig, ne? Auch so im Bauchraum staut sich das dann ein bisschen. Das heißt, wir müssen uns bewegen, um Wasser in Bewegung zu bekommen, ja, damit wir das im Körper verteilen und wenn das Körper anders. Wenn ausreichend Wasser im Körper ist, dann lässt der Körper überschüssiges Wasser auch wieder los. So, das heißt, vielleicht nochmal zusammengefasst, wir brauchen Bewegung, um es zu transportieren. Wir brauchen genug ausreichendes Wasser über die Nahrung. Ne, so 2 Liter reines Wasser sollten da rein, ein bisschen Kaffee, ein bisschen Tee, alles fein. Und wenn der Körper erkennt, dass er genug Wasser hat, dann wird er auch aufhören, überschüssiges Wasser zu speichern. Wenn der Körper aber zu wenig Flüssigkeit bekommt, und das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal, ne, so 0,8 Liter pro Tag, die viele Frauen nur trinken, dann wird der Körper sich an das Wasser binden. Der wird es ungern verschwenden, er wird es ungern loslassen, er wird es für die wichtigsten Vitalfunktionen halt speichern. Ja, das heißt, wenn ich halt ausreichend trinke, dann lagere ich nicht mehr Wasser ein, sondern ich lasse überschüssiges Wasser los.
Okay. Ist es dann wichtig, dass ich darauf achte, welches Wasser ich trinke? Oder ist es egal, ob ich Sprudelwasser trinke? Ich kenne nämlich manche Leute, die sagen, nee, ohne Sprudel kriege ich gar nicht runter.
Am Ende des Tages, wenn Kunden das Wasser nur mit Sprudel trinken können, dann sollen die das doch machen. Weil Wasser ist und bleibt die wichtigste Basis unserer Zellen, unseres Lebens. Wir kommen länger ohne Nahrung aus als ohne Flüssigkeit. Tendenziell haben wir genug Säure im Körper. Wir müssen keine externe zuführen. Das heißt, wir brauchen diese Kohlensäure nicht. Aber wer das halt anders nicht runterbekommt, der soll es doch bitte machen. Ja, wenn dein Kind kein Spinat essen möchte und mit einem kleinen Löffel Ketchup bekommst du es in das Kind rein, ne? Ist mir das lieber, als wenn es halt gar kein Spinat ist. Das ist ja nicht perfekt, aber es ist in Ordnung. Da heiligt der Zweck die Mittel. Die Mischung würde es ganz gut machen. Ich empfehle, wenn Leute Wasser nicht gerne trinken, dass sie ein bisschen Zitrone mit reinmachen, dass sie ne, vielleicht einen Schuss Apfelessig mit reinmachen. Ja, oder dass sie halt zumindest ein Medium-Wasser nehmen mit nicht ganz so viel Säure da drin. Und dann sieht die Welt ja auch schon wieder anders aus. Kohlensäurehaltiges Wasser ist bestimmt nicht schädlich, aber Säure haben wir genug. Die Mischung würde es da machen.
Okay, super. Dann noch ähnlich zu dem Thema. Jetzt hatten wir ja ein paar sehr heiße Tage, bei uns zumindest. Ich glaube, bei euch auch. Es hat sich ja wieder etwas abgekühlt, aber es gab sehr heiße Tage. Da haben wir hier im Studio die Eiswürfelmaschine angeschmissen. Und dann war tatsächlich so, unser Auszubildender hat jemand gefragt, magst du auch in deine Trinkflasche ein paar Eiswürfel? Und dann hat der gesagt, nee, dann schwitze ich ja noch mehr. Wollen wir das vielleicht mal erläutern?
Und da hat er wahrscheinlich sogar recht. Das heißt, wenn man so als Beispiel einen Schwimmer nimmt, wie zum Beispiel Michael Phelps, den Olympiaschwimmer, der hat in seiner aktiven Zeit 15.000 Kalorien im Schnitt täglich gegessen. Das heißt, wenn man sich anguckt, wie viel er trainiert und wie groß der ist, wie viel Muskulatur der hat, dann hätte der rein theoretisch trotzdem dicker werden müssen bei so viel Kalorien. Das war noch nicht sauber, was er gegessen hat. Er hat morgens mit 6, 7 Pfannkuchen gestartet und so. Ne? Also tatsächlich viele, viele Kohlenhydrate und auch Fett in der Kombination, weil halt Leistungssportler, da gelten ein bisschen andere Gesetze. Den Faktor, den man aber vergisst, ist, dass er halt bis zu 6 Stunden im eiskalten Wasser trainiert hat. Das heißt, jedes Mal, wenn der sich im Wasser bewegt hat, musste der Körper nicht nur die Energie heranziehen, um den Sport zu machen, also um seine Bewegungen, dieses ATP herzustellen, um Energie zu haben. Der Körper musste zusätzlich ausgleichen, dass dieses Wasser nur 14 Grad, 16 Grad oder 18 Grad ist, nämlich die Differenz zur Körpertemperatur knapp 36, 37 Grad. Das heißt, dadurch hat er eine erhöhte Thermogenese im Körper, verbrennt also mehr Energie. Und das aktiviert tatsächlich, wenn man das langfristig macht, also oft seinem Körper der Kälte aussetzt, aktiviert das die Fettverbrennung, aktiviert aber auch, dass wir mehr BAT haben. Das nennt sich Brown Adipose Tissues. Das ist braunes Körperfettgewebe. Das heißt, das animiert den Körper dazu, ein bestimmtes Gen zu aktivieren. Das ist das MR133A oder so, ne? Ja, das ist auch vollkommen egal, aber dieser Switch in der Genetik sorgt dafür, dass wir mehr braunes Körperfett einlagern. Braun ist eigentlich nicht ganz richtig, das ist eher beige, weil das von Mitochondrien durchzogen ist. Und Mitochondrien sind der einzige Ort der aktiven Fettverbrennung. So, und wenn du Pech hast, dann hast du die Mitochondrien halt nur in deiner Muskulatur. Wenn du Glück hast, hast du auch ein bisschen Fettgewebe, das wie an Energie fungiert und ankommendes Körperfett, Nahrungsfett gern in Energie umwandelt. Und das haben so schlanke Leute, die halt viel der Kälte sich aussetzen. Ja, und du kennst bestimmt so Menschen, die immer im T-Shirt rumlaufen, immer in der kurzen Hose rumlaufen, wo das Büro immer eiskalt eiskalt ist, das Auto eiskalt ist, die im Winter nicht frieren. Und das sind meistens dann auch schon so menschliche Müllverbrennungsanlagen. Ne? Die können essen, was sie wollen, nehmen keinen Gramm zu. Die haben einfach mehr braunes Fettgewebe. Und das ist ganz spannend, ist auch noch gar nicht so lange erforscht, ja, wie das genau funktioniert. Babys haben sehr viel davon. Und Erwachsene haben meistens noch so ein bisschen was hinten in der Nackenfalte. Das heißt, wir bauen das irgendwann ab. Babys haben das, weil die nicht selbstständig die Muskeln stark kontrahieren können. Weil Bewegung erzeugt Wärme, Muskelkontraktion erzeugt Wärme. So, und wenn dir jetzt eiskalt werden würde, wird dein Körper reagieren mit Muskelkontraktion, nämlich mit Zittern. Mhm. Und diese Fähigkeit fehlt den Kindern halt noch oder den Babys noch. Deshalb weiß die Natur, sich zu schützen und hat den Fett eingelagert. Ne? Also dieser süße Babyspeck ist halt tatsächlich aktiv, ist durchzogen von Mitochondrien. So, und dann fangen wir die Kinder an einzupacken, was wir auch müssen am Anfang, Gottes Willen. Ne? Das heißt, die werden warm angezogen, bekommen Strampler an, dann fangen die sich an zu bewegen, werden trotzdem immer warm eingepackt. Wir haben Kleidung, wir haben Fußbodenheizung. Ja, wann setzen wir uns mal der Kälte aus? Und wer stellt sich schon morgens in die kalte Dusche? Ne? Das heißt, die wird vorher wohl temperiert und dann muss der Körper gar nicht mehr so viel arbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn, benutze oder verliere. Wenn wir unser braunes Fettgewebe nicht benutzen, wird der Körper keine Notwendigkeit haben, das aufrecht zu halten. Also bauen wir das ab. Die gute Nachricht, man kann das wieder aufbauen. Ja, das heißt, es gibt auch tatsächlich diese schönen Eiswasserstudien, wo man halt morgens dann viel Eiswasser getrunken hat und hat dadurch, ich weiß die Kalorienzahl nicht mehr, tatsächlich am Tag so und so viel Kalorien mehr verbraucht. Das ist fein, aber man zwingt den Körper halt von innen zu dieser, ne, dazu mehr Wärme zu produzieren und da kommt das Schwitzen deines Mitglieds her, ne? Oder vielleicht auch ganz schön, in der Esskultur siehst du es ganz gut, in warmen Ländern trinkt man nicht eiskalt. Die Touristen bekommen die eiskalten Getränke hingestellt. In den warmen Ländern wird warm getrunken. Kaffee oder eher schwarzer Tee, Grüntee. Ja? Das heißt, ne, die sorgen halt eher dafür, die wissen halt, ne, die wollen den Körper gar nicht so runterkühlen, weil das eher Stress für den Körper ist. Und die dann mehr schwitzen. Also trinke ich fast bei der gleichen Temperatur, die draußen ist, hat der Körper dann eine ganz andere Arbeit zu leisten. Das macht tatsächlich Sinn, eher dann warm zu trinken. So, das heißt aber, wir können unseren Körper wieder beibringen, mehr Fett zu verbrennen, indem wir halt diese Kälte halt auch nutzen. Und es gibt mittlerweile auch so eine Kryo heißt das, ne? Also Kryotherapie, da geht man in so Eiskammern, da ist man einer trockenen Kälte ausgesetzt, das funktioniert ganz schön, aber es geht noch leichter, weil die Studien, die gemacht wurden, die wurden mit dreimal in der Woche 2 Minuten kalten Duschen gemacht. Und schon hatten die eine Aktivität von mehr diesem braunen Körperfett. Also konnten im Bauchraum schon mehr messen. Warum im Bauchraum? Dieses braune Fett wird eingelagert quasi in der gleichen Struktur wie viszerales Fett, also wie Bauchfett. Aber einfach gesagt kann man sich vorstellen, ich nehme jetzt halt, ich dusche 3-mal die Woche, 2 Minuten kalt und das ist eine harte Nummer, das gebe ich zu, man gewöhnt sich daran. Dadurch wird der Körper aktiviert in dieser Genetik, das zu ändern und sorgt dafür, dass wir kurzfristig mehr Bauchfett einlagern, was aber langfristig mehr Energie verbrennt. Das heißt also, rechts und links wird das Fett abgezogen, kurz da reingepackt wie eine Batterie und macht Puff. Das ist jetzt nicht so viel, wie sich das jetzt anhört. Aber langfristig wäre das ein Faktor, seinen Stoffwechsel hochzufahren. So, und jetzt, da wären wir auch schon fast beim nächsten Thema, so Thema Richtung Wechseljahre. Was kann ich denn machen, um meinen Stoffwechsel auch im Alter aktiv zu halten? Mehr Muskulatur, mehr Verbrennung. Mehr aktive Mitochondrien, mehr Verbrennung. Das heißt, weniger weißes Fett, mehr braunes Fett, ein aktivierter Stoffwechsel, der sorgt auch mein Leben lang dafür, dass ich mehr Fett verbrenne. Und abgesehen davon sorgt dieses kalte Duschen auch dafür, dass man ganz anders in den Tag startet. Weil ein Grund, warum dann auch Fettverbrennung angeregt wird, ist die Beta-Oxidation, ist dieser kurze Stresszustand, den die Kälte macht. Das heißt, dadurch werden wiederum Katecholamine getriggert, also typische Stresshormone. Die gehen raus und sorgen jetzt dafür, dass die Leber anfängt, Energie freizusetzen, dass die Fettzellen loslassen. Ja, das heißt, aus meiner Sicht gibt es nichts Besseres, als morgens kalt zu duschen. Aber kleiner Tipp, alles, was Körperpflege ist, Haare waschen, ne, waschen, rasieren, was auch immer, würde ich nie eiskalt machen. Also starte doch gerne warm, erledige das, was zu erledigen ist, dann switch langsam in das Kalte, fang da auch an diesen Lymphpunkten an, an den Waden, an den Oberschenkeln, langsam so Richtung Brustkorb, irgendwann über den Kopf rüber und dann mal bis zu 2 Minuten aushalten. Und wenn das nicht sofort funktioniert, weil am Anfang ist das Aushalten, fang mit weniger an. Und irgendwann ist es gar kein Problem. Und jetzt im Sommer, ist der beste Zeitpunkt zu starten, weil jetzt ist es viel leichter, eine kalte Dusche zu nehmen als im Winter. Und dreimal die Woche reicht vollkommen aus. Ich war jetzt gerade die Tage auf dem Kongress mit einem gemeinsamen Freund von uns, mit dem Wolf Habert. Ja, und der Wolf hat auch ganz gerne diese vom Wim Hof gibt es so Methoden, ne? Also Eisbaden und sowas im Winter gemacht. Ja. Und das Eisbaden macht er gerade weniger. Was aber übergeblieben ist, ist die kalte Dusche. Ja, und wenn ich so mein Umfeld angucke, ne, also sei es der Wolf Harvard oder ein guter Freund von mir oder ein sehr, sehr guter Freund von Jens Sauter, wir haben alle eins gemein, wir starten den Tag mit einer eiskalten Dusche. Ja, das ist mittlerweile ein Gang und Gäbe, weil ganz klar, man sagt, danach ist man nicht müde, man ist fit, man fühlt sich geistig klar, der Tag kann kommen, das Training kann kommen, die Arbeit kann kommen, weil wir einfach diese Stressreaktion triggern und zwar eine gute Stressreaktion, ne, die wir haben wollen.
Okay, das rufe ich als Challenge ins Leben. Ich muss gerade etwas schmunzeln. Ich hatte nämlich just Anfang der Woche, habe ich gemerkt, dass zu Hause unsere Heizung ausgefallen war. Und dann kam gestern der Heizungsmonteur und ich so, ja, keine Ahnung, ich glaube, die ist schon länger ausgefallen. Und dann hat er gesagt, ja, das hätten Sie doch gemerkt, da kommt ja auch nur kaltes Wasser. Und ich so, ja, wollte ich auch bei der Hitze letzte Woche, habe ich nicht gemerkt. Und dann aber tatsächlich, jetzt wo es wieder draußen kälter wurde, habe ich dann auch lieber wieder warm geduscht. Aber ich nehme das als Tipp mit.
Dreimal die Woche reicht. Das ist ja, ne, leicht. Du musst ja nicht jeden Tag dreimal die Woche kalt duschen. Die anderen Tage könnt ihr baden gehen, was auch immer ihr machen wollt. Ne? Aber das reicht schon vollkommen aus. In der Studie war noch was Spannendes. Wenn du, ich glaube, dann war es aber nicht dreimal die Woche. Ich glaube, das war dann ein bisschen öfter. Aber 2 Stunden am Tag die Raumtemperatur bei 14 Grad hältst und da drin arbeiten könntest. Ja, was du aber machen solltest, ist die Füße warm halten. Na, das heißt also irgendwie, na, ruhig die Füße warm halten, den restlichen Körper dann eher diesen 14 Grad Raumtemperatur aussetzen, dann würde das auch funktionieren, dann hat man auch so und so viel Prozent mehr dieses braunen Körperfetts. Nur ich persönlich mag nicht in einem eiskalten Raum so lange sitzen und arbeiten. Nee, ja, deswegen, nee. Ich mache lieber diese Eat the Frog Methode, 2 Minuten kalt duschen, alles fein. Und den restlichen Tag dann nicht ganz so warm, aber trotzdem halt bei einer moderaten Raumtemperatur.
Sehr gut. Und gut, dass du das mit den Socken sagst, weil das würde ich auf jeden Fall auch den Frauen empfehlen, gerade die vielleicht auch eine empfindliche Blase haben, weil sonst haben sie sich eine Blasenentzündung ruckzuck zugezogen. Peter, das Gegenteil, kann ich denn in der Sauna was gegen Wassereinlagerungen tun, weil ich ja da viel schwitze, oder ist das ein Trugschluss?
Die beste Methode ist und bleibt Bewegung. Aber ich bin ein ganz großer Sauna-Fan, weil das, was die Kälte macht, macht auch die Hitze. Das heißt, es ist eine kurzfristige Stressreaktion. Und wenn man regelmäßig in die Sauna geht, stärkt man dadurch auch sein Immunsystem. Und das gerade schon gesagt, durch kalte Füße und Blasenentzündung. Ja, ne, wenn ich halt zu lange halt das irgendwie aussetze und vielleicht noch feuchte Kälte und sowas habe. Aber sowohl die extreme Kälte als auch die übertriebene Hitze in der Sauna wird dafür sorgen, dass unser Körper reagiert. Auch in diesem Stresssystem und außerdem im Immunsystem. Das heißt also, abgesehen davon, dass ich überschüssiges Wasser loswerde, kann ich auch was unheimlich Gutes tun, um mein Immunsystem zu stärken. Und ich halte es für wichtiger denn je mit so kleinen, man nennt es ja immer heutzutage so Lifehacks oder so, ne? Wo ich ja nicht so viel mit anfangen kann, weil das auch teilweise alte Hausmittel sind, ne, die unsere Großeltern schon wussten. Aber wir leben jetzt gerade in einer so sterilen Welt. Wir werden ja kaum noch Bakterien ausgesetzt, weil wir ja alles vermeiden. Und das mag auch die richtige Maßnahme für den Moment sein. Nur unser Körper hat sich entwickelt über Millionen von Jahren, weil er sich immer wieder anpassen muss an das Umfeld. Das heißt, mal Kälte, mal Hitze, mal Regen. Ne? Dann kam der Winter, dann kam der Sommer. Das heißt, diese Vielfalt dessen, was unser Körper ausgesetzt wird, hat auch dafür gesorgt, dass wir uns entwickelt und weiterentwickelt haben. Und wenn wir das heutzutage aufgrund diesem klinischen Zustand, den wir haben, vielleicht nicht mehr, naja, im normalen Alltag haben, dann sollten wir das erzeugen. Ja, das heißt, unser Körper braucht auch kurzfristige Stresssituationen, um stärker zu werden. Training ist Stress, wenn auch positiver Stress, aber es bleibt Stress. Und in die Sauna zu gehen, ist sowohl kurzfristiger Stress als auch nachfolgende Entspannung für den Körper. Mhm. Ja, das heißt, Säbelzahntiger kommt, ich erschrecke mich, ich renne weg. Der Körper schickt körpereigene Opiate in den Körper, um keine Schmerzen zu fühlen für den Moment. So, ich habe den Tiger abgehangen, der Körper muss sich wieder entspannen, erholen und das Immunsystem und unser Körper muss sich wieder stark machen für den nächsten Angriff. Und das haben wir ja heutzutage nicht mehr. Ja? Deswegen sind so Maßnahmen wie kalt duschen und Sauna hervorragend, ja, auch zur Entwässerung fein, aber viel wichtiger sind diese Zyklen, die wir haben zwischen Stress und Entspannung, weil so ist echtes Leben halt entstanden und so hat sich Leben weiterentwickelt und nur so wurden wir anpassungsfähiger an unsere Umwelt. Und ich persönlich liebe Sauna und ich fand das so schade die letzten 7 Monate, dass wir kaum Gelegenheit hatten, irgendwie mal in eine Sauna zu gehen. Die kalte Dusche hatten wir aber immer.
Das stimmt, ja. Und jetzt können wir es wieder alles genießen. Auch, liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt hier hört und sagt, möchte ich mal ausprobieren, wendet euch gerne an mich. Wenn ihr hier aus der Umgebung kommt, haben wir hier im Max, könnt ihr mal probieren. Machen wir gemeinsam schwitzen und direkt danach Eis duschen. Wow.
Perfekt. Nun, gerade desto älter wir werden, ne, das zeigt auch die Studienlage oder auch viele Erfahrungsberichte jetzt, ne, auch, die ich auch kenne jetzt von Männern über 40, 50, 60. Ja, da gibt es halt einfach sehr gute Lagen oder sehr gute Infos auch zu, also zum subjektiven Empfinden, aber auch was die Wissenschaft sagt, dass für Anti-Aging halt so Geschichten einfach auch toll sind. Unseren Körper halt nicht nur zu entspannen, sondern halt einfach wirklich wieder Stressreizen auszusetzen, weil wir müssen uns unser Leben lang anpassen. Unsere Muskulatur wird bleiben, wenn wir sie ein Leben lang fordern. Unsere Ausdauer wird bleiben, wenn wir sie ein Leben lang fordern. Unsere Beweglichkeit wird aufrechterhalten, wenn wir sie benutzen. Ja, und unser Immunsystem, Achtung, muss gefordert werden und auch nicht nur entspannt werden. Das heißt, wir müssen uns diesen Reizen mal ab und zu aussetzen und wir können das ja heute in einem so schön kontrollierten Umfeld. Ne? Also wenn ich jetzt bei dir im Training war und danach halt, ne, in die Sauna gehen kann, da ist ja alles gewährleistet, dass ich keinen Viren und irgendwie so keinen Unnötigen ausgesetzt werde. Ne? Ihr habt ja alle Maßnahmen, die man benötigt. Bei euch wird vorher getestet, es wird regelmäßig desinfiziert, es wird gelüftet, ne? Es werden Zeiten eingehalten. Also macht das ruhig auch wieder und geht in die Sauna, ne? Geht auch wieder in die Freibäder, geht schwimmen. Also guckt, dass ihr das besucht und ihr könnt ja vorher sicherstellen, dass alle Hygienemaßnahmen eingehalten wurden. Und das machen ja die Clubs. Ne? Jeder Club, in dem ich bis jetzt war, macht das. Ja, und bei dir weiß ich es ja auch, ne, dass alles eingehalten wird. Eure Kunden haben ein super sicheres Umfeld und können dann halt mal kurz Szenarien inszenieren, die unseren Körper stärker machen.
Genau, perfekt. Wo du es gerade sagst, wir hatten nämlich just gestern, kann ich ja hier mal erzählen, das Gesundheitsamt da vorgestern in unserem anderen Standort in Lennestadt und ich war erleichtert, obwohl ich natürlich wusste, dass wir uns um alles kümmern, aber es ist alles abgesegnet worden und ich hoffe, dass das jetzt auch die nächsten Monate so bleibt, dass wir alle gesund bleiben, uns diese blöde neue Variante nicht mehr den Garaus macht. Und ja, Peter, zusammenfassend, magst du uns vielleicht eine kleine Zusammenfassung dieser Folge geben?
Ich möchte noch einen Satz loswerden zum Gesundheitsamt. Ich finde das ja toll, dass sie jetzt kommen und gucken, dass wir alles richtig machen. Und ich weiß, das sind auch nur Mitarbeiter, die genau das macht, was denen gesagt wird. Ich wäre dankbar gewesen, wenn man in diesen 7 Monaten mal öfter vorbeigekommen wäre und man sich dann angeschaut hätte, was ihr alles gemacht habt, um sicher in die neue Saison zu starten. Ja, es wurde so viel umgebaut, es wurde so viel noch hygienekonformer gemacht, es wurden Außenbereiche geschaffen, ja, es wurden Laufwege geschaffen, es wurden Geräte aussortiert, es wurden neue Geräte angeschafft, es wurden Luftfilter installiert in vielen Anlagen und. Man hätte uns viel, viel früher die Möglichkeit geben können, Gesundheit am Kunden zu praktizieren. Weil wenn ein Amt Gesundheitsamt heißt, dann hat das eigentlich dafür Sorge zu tragen, dass der Mensch sich bewegt, weil Bewegung ist Leben, dass wir eine gesunde Ernährung haben, ja, und dass wir auch die Dinge für uns wirklich wieder machen können, die uns wichtig sind. Und Menschen sind soziale Wesen und es gibt keinen besseren Ort als ein Fitnessstudio oder meinetwegen auch ein Personal Training Studio, eine CrossFit Box, wo Menschen zusammenkommen und gemeinsam was für ihre Gesundheit tun. Und ja, es kommen auch viele Menschen dahin, um nur besser auszusehen. Die machen aus Versehen was für ihre Gesundheit dabei. Aber wir haben ganz viele Menschen, vor allem jetzt nach den 7 Monaten, und die habe ich jetzt in den letzten Wochen schon getroffen, wo wir so viel erstmal wieder reparieren müssen, was die Pandemie kaputt gemacht hat, was das Zuhause-Sitzen kaputt gemacht hat und was auch, Achtung, das einseitige Training, wenn die zu Hause trainiert haben, gemacht hat. Dass wir jetzt so viel mehr zu tun haben. Und deshalb nochmal die Bitte an die Kunden, die jetzt das hören, aber noch nicht zurück ins Studio gekommen sind. Kommt zurück, wir helfen euch, das zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Ja, und wir hoffen, dass die Gesundheitsämter uns in Zukunft halt offen lassen. So, und zusammengefasst gesagt, klar, das mache ich sehr, sehr gerne. Kälte ist gut für uns, Wärme ist gut für uns. Ja, sein Körper darauf zu trainieren, verschiedene Reizen ausgesetzt zu werden, ist fein, lernt dem Körper mehr Fett zu verbrennen. Und kalte Getränke, die können Sinn machen, Noch schöner ist tatsächlich, wenn ihr mal kalt und auch mal warm trinkt, denn es gibt nichts Gesünderes als ein grüner Tee oder viele Teesorten, die auch dafür sorgen, mehr Fett zu verbrennen. Und die Basis von Tee ist Wasser und das Schöne ist halt, im Gegensatz zu anderen Getränken, wo Farbstoffe, Zusatzstoffe drin sind, ist da halt tatsächlich die Farbe drin, die aus den sekundären Pflanzenstoffen und den Pflanzenstoffen stammt und die sind einfach sehr gut für uns. Die schützen die Zellen der Pflanze. Die schützen auch eure Zellen, also trinkt ausreichend davon. Auch wenn nur kurz angetriggert, bewegt euch. Ja, nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Und hungert nicht und geht wieder zu den Experten und lasst euch von Kirsten und ihrem Team beraten, wie man total regelkonform, aber auch sicher das repariert, was die Pandemie kaputt gemacht hat.
Wie schön. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch für deinen Zuspruch. Da hast du natürlich absolut recht. Und zum Thema Wärme. Peter, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Folge wieder und ich sende dir eine warme Umarmung in Gedanken und wir planen ja in Aussicht, dass du uns mal hier besuchst und dann können dich endlich auch alle Menschen mal hoffentlich live erleben.
Ich würde mich sehr freuen, dich und auch dein ganzes Team persönlich mal kennenzulernen und natürlich auch freue ich mich auf die Hörer dieses Podcasts.
Vielen lieben Dank, liebe Zuhörer. Wir freuen uns auf euer Feedback und ihr könnt uns unterstützen. Wenn euch diese Folge gefällt, dann teilt sie doch unter Bekannten, unter Freunden und hinterlasst uns vielleicht einen netten Kommentar und abonniert den Podcast Runway Life. Bis bald!